Okay. Läuft schon? Mhm. Ah. Daniel 6. Okay, wir haben letzte Woche gesehen, wie das Reich von das Babylonische Reich fällt. Durch die Medo und Perser, jetzt kommt das Medo-Persische Reich. Daniel ist ein Jude. Die Juden wurden damals von Nebukadnezar eingenommen und versklavt. Israel war zerstört und Gott hat das auch schon 400 Jahre vorher schon prophezeit und hat gesagt, so, ihr werdet 70 Jahre in Haft sein, in Gefangenschaft in der Welt und dann werde ich euch zurückführen und Jerusalem neu aufbauen. Ist auch passiert. Und das cool war halt, dass Gott 400 Jahre vorher gesagt hat, und zwar durch Kyros, ein König, der kommen wird, ein ganz großer, und hat einen persönlichen Brief an Kyros geschrieben. Und jetzt ist es doch bald soweit, dass Kyros auf den Plan kommt, so ein, und jetzt gerade so eine Übungszeit, und das war so ein Unterkönig Darius, der Meder. So. Also lasst uns mal lesen. Und Darius, der Meder, der empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Also so Verwalter. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Die Minister waren dafür da, um zu kontrollieren, dass der König keine Verluste macht durch irgendwie Steuerbetrug oder anderen Betrug von den Satrapen oder militärische Revolution oder sowas. Und dann mussten die halt gut nachforschen und gucken und dann alles zum König bringen. Also selbst im neuen Königreich ist Daniel ein echt großer Mann. Ne? Ist wirklich ziemlich krass. Wir haben gesehen, letzte Woche bei dem alten König, da hat er gesagt, so ein, und Daniel, weil du mir den Traum deuten konntest, du bekommst die Hälfte des Königreichs und so weiter und so fort. Ne? Und hat musste diesen purpurnen Mantel anziehen und so weiter und so fort, so die goldene Kette. So und dann eben Abend hat Kyros hier Babylon eingenommen, so die Stadt Babel. Aber lass uns weiterlesen, noch nicht so wichtig. Vers 4. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Also Daniel ist jetzt rund 80 Jahre alt und ist der wichtigste Typ da. Vers 5. Da suchten die Minister und Satrapen, eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden worden werden konnte. Und da sprachen jene Männer, ja, wir werden gegen diesen Daniel keinerlei Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Daniel musste es jetzt schon mehrmals so erleben, dass er, ich meine, der ist in der Welt, der ist ein Sklave, hat einen neuen Namen bekommen, arbeitet in dieser Welt mit einem weltlichen Beruf. So ein, und wir haben gesehen in den letzten Kapiteln, aber er ist echt Gott treu, er weiß, wer Gott ist. So ein, und bei ihm in seinem Leben ist die erste Stelle Gott. Ne? Und dann kommt die Menschenfurcht. Erst die Gottesfurcht, dann die Menschenfurcht. Und wir können sehen, dass Daniel gesegnet ist, aber dass dadurch natürlich auch ein geistlicher Feind kommt. Jemand, der gegen das arbeitet. Ne? Und für mich ist das ganz gut zu sehen, so einfach, selbst wenn ich hier in der Welt gesegnet bin, und viele Christen sind das, dass selbst wenn du eine große Position hast und Einfluss im Weltgeschehen und so weiter, weil wir wissen, dass Gott jeden eingesetzt hat, der irgendwie in der Welt was zu sagen hat, so ein bedeutet es aber nicht, dass du keine Probleme kriegst oder keine Anfechtung kriegst, dass dein Leben nicht schwer ist. Und ich habe viele Christen gesehen, die damit nicht klarkommen. Die denken, ich gebe alles für Gott, ich liebe meinen Gott, ich bin treu, ich stehle nicht, ich betrüge nicht, ich versuche, meinen Nächsten zu lieben, ich versuche, ein gutes Zeugnis zu sein vor meinem Nächsten, ich versuche sogar von Gott zu erzählen, in der Hoffnung, jemanden zu erretten und zu Gott zu bringen. Ich führe ein wirklich anständiges Leben, aber trotzdem erleiden sie genau die gleichen Qualen wie der Gottlose, der sich absolut daneben benimmt. Ne? Und fühlen sich dann bestraft von Gott und fangen an, ja, ihn zu fluchen. Wir mussten das auch mitkriegen, so in verschiedenen Lebenslagen, selbst wenn du alles gibst und es richtig machst und gut machst und selbst wenn du auch gesegnet bist, heißt das nicht, dass du nicht das gleiche leiden musst wie jeder andere Mensch. Ja. Das ist eine Illusion zu denken, dass wenn ich Gott mein ganzes Leben hingebe und wohlgefällig lebe, dass ich nie Unglück ertragen muss oder schwere Zeiten oder Last oder Leid. Und das, was ich erfahren habe, ist, dass die gottesfürchtigen Menschen, die wirklich gottesfürchtig leben, oft noch mehr zu leiden und zu ertragen haben, als die, die vielleicht nur mit halbem Herzen unterwegs sind oder ganz gottlos. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass da wir einen geistlichen Kampf haben und dass da jemand ist, der gegen Gottes Willen und Gottes Volk halt kämpfen möchte und kämpfen tut. Und dass gerade da, wo Gott lauter wird und klarer wird, natürlich auch mehr Anfechtung kommt, das zu unterdrücken. Von daher sei nicht verzweifelt so, wenn dein Leben auch mal in schiefe Bahn kommt, so. Wir haben aber einen großen Unterschied zu denen, die Gott nicht haben. Wir sind nicht allein in der Sache. Der, der Gott nicht hat, so, der muss für sich selber klarkommen und muss Menschen suchen und auf Glück hoffen. Unser Glück ist Gott. Wir können in jeder Lage zu ihm kommen, in jeder Verzweiflung, in jeder Schwachheit und wissen, da werden wir gehört. Da ist ein Tröster, da ist jemand, der wirklich Plan hat und der mich trösten kann mit den richtigen Worten, der eingreift in das Geschehen und der mich führt aus jeder Dunkelheit raus. Und wenn ich bedrückt werde und wenn ich müde werde im Kampf, so, dann weiß ich auch, dass mein Gott mich trotzdem hält und da durchzieht, selbst wenn ich nicht mal laufen kann. Und hier ist Dani und ich meine, er ist jetzt 80 Jahre, ist schon ein reifes Alter. Ne? Und jetzt wird er noch mal erhoben und wird der wichtigste Mensch dort. Und er lebt trotzdem Anfeindung. Vers 7. Darauf stürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter, die erachteten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richte, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und verbot. Total krank, oder? Ich habe das heute mal gelesen und ich dachte so, das ist eigentlich total irre. Ich meine, vom Menschlichen her auch total unlogisch. Die kommen da zu dem König und sagen, König, 30 Tage darf niemand zu irgendeinem Gott beten und zu keinem anderen irgendeine Frage stellen, außer zu dir. Ja. Total unlogisch, dass der König sagt, na gut, dann machen wir das und schreiben wir das mal. Ich meine, einmal aus der Sicht vom König, weil für ihn heißt das 30 Tage Hölle, weil alle nur zu ihm kommen. Ne? Der hat ja überhaupt keine Ruhe mehr. Zum Zweiten, warum? Also ist ja noch nicht mal eine Begründung da oder irgendwas, was logisch wäre, so oder, ne? Zum Dritten, das Volk. Ich meine, das Volk saß bestimmt auch da, hat das gehört und dachte so, die haben einen Knall da oben in der Regierung. Das ist für ein blödes Gesetz. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum das alles? Ne? Aber das hier hat alles nichts mit Logik zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass Gott halt wirkt. So, und dass er halt einen großen Plan hat, und zwar sein Volk wieder zurückzubringen. Und dafür zu sorgen, dass Kyros, der große König, der ja Weltherrscher ist in der Zeit hier, von der Menschheit so ein für alles bezahlt. So ein einmal die Reise bezahlt für die Juden, dass sie wieder zurückkommen, dafür bezahlt, dass sie ihren Tempel wieder aufbauen, die ganzen Geräte und Schätze, die der König hat in seiner Schatzkammer, wieder zurückkommen zum Heiligtum. Und da geht es nicht um wenig Geld und Gold und Edelsteine und was auch immer, so ein für Schutz zu suchen, zu sorgen, dass die auch Soldaten haben und alles und nicht überfallen werden oder was auch immer. Keiner würde das tun, aber Gott will das tun. Er hat gesagt, es wird passieren nach 70 Jahren und so wird es sein. Und so kommt Gott hier in das Weltgeschehen, in die Politik in der Zeit rein und in die Regierungen und fängt an zu lenken. Ja. Und jetzt will er auch sich dem neuen König beweisen als Schöpfer, als Herr, als Gott und als König über alle Könige. Ja. Von daher, wenn in deinem Leben mal irgendwas passiert, wo du denkst, das macht überhaupt keinen Sinn, dann mach dir da nicht draus. Weil es muss keinen Sinn machen. Im Endeffekt wissen wir, die wir auf Gott vertrauen, im Endeffekt wird mir alles zum Guten dienen. Ja. Im Endeffekt hat Gott einen Plan und wir wissen, was Gott für einen Plan hat für die heutige Zeit und für das, was noch kommt. Auch geschehensmäßig und regierungsmäßig, dass selbst da die Entscheidung, wo du manchmal sitzt vom Fernsehen und denkst, so Gott, die haben alle einen Knall da oben, ne, und das macht überhaupt keinen Sinn, warum die das jetzt beschließen. Aber selbst da vertraue ich auf Gott und weiß, es gehört dazu, zu einem größeren Plan, den wir einfach nicht verstehen können. Ne. Von daher brauche ich nicht fluchen und meckern und sonst was, sondern ich kann einfach ruhig und still, egal bei welcher Situation, vor meinem Gott sitzen und sagen, oh, du weißt es, und es wird gut. So viele Situationen, die ich in meinem Leben erlebt habe, die ich immer noch nicht verstehe. Warum überhaupt? Und trotzdem weiß ich, ich brauche es jetzt nicht verstehen, ich kann einfach vertrauen und ruhig sein und wissen, so im Endeffekt wird alles zusammenpassen. Und zwar zu Gottes Ehre. Der König unterschreibt. Vers 11, als nun Daniel erfuhr, also Daniel war noch nicht mal mit dabei, obwohl der wichtigste Mensch war dort, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, da ging er hinauf in sein Haus, wo er in sein Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott. Deshalb wurde dieses Herz von Daniel. Ne, da ist ja nicht nur einfach so ein Typ wie wir, der im Volk sitzt und den man nicht hört oder sieht, ne, sondern ich meine, das ist ungefähr so, als ob die Merkel wäre hier in Deutschland oder so, ne? So ein wirklich jemand, auf den alle gucken, den alle hören und kennen und der was zu sagen hat und Einfluss nimmt und der Karriere hat und der echt viel verlieren kann, ne? Und das ist halt. Dieser Daniel sagt halt, nee, ich bin nicht von diesem Volk, ich bin von einem anderen Volk, so wie wir. Ne? Jesus hat gesagt, ihr seid nicht mehr von der Welt, wenn ihr von neuem geboren seid, sondern ihr seid in der Welt. Ja. Ihr habt jetzt einen himmlischen Vater und ihr habt eine himmlische Heimat und ihr seid, ja, wenn ihr wollt, Flüchtlinge, so, oder Zigeuner oder Camper, was auch immer. Ne? Wir sind halt vom Geistlichen zumindest nicht mehr hier zu Hause, sondern auf der Reise nach Hause. Ja. Und so sagt Daniel hier auch, ich kann mich nicht gegen meinen Gott stellen. Und so befiehlt es auch die Bibel und Gott in der Bibel, dass wir dem Staat in allem gehorsam sein sollen und gutes Zeugnis. Denn der Staat hat nicht ohne Grund ein Schwert bekommen. Ne? Aber wenn da was ist, was gegen Gott gesagt wird, so, dann dürfen wir sagen, nein, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Und so ist auch Daniel und sagt so, hey, ich liebe meinen Gott, ich kann nicht aufhören, ihn zu suchen und Zeit zu verbringen, weil er ist der, der wirklich in meinem Leben halt regiert. So wie Jesus sich nicht abbringen lassen hat zu beten. Egal wie stürmisch es war oder wie viele Leute am Tag ihn bedrängt haben und wie müde er war, es gibt Zeiten und es gibt Situationen im Leben und bestimmte Sachen, auf die darf man einfach nicht verzichten. Und so ist es auch die Gemeinschaft, die wir haben mit unserem Schöpfer. Wenn du Erholung brauchst und wenn du Freude brauchst, Trost brauchst, dann findest du das nur an einem Ort wirklich. Ich bin verheiratet, ich bin glücklich verheiratet, ich liebe meine Frau, aber trotzdem ist sie nicht der Ort, wo ich meinen kompletten Frieden und Freude und Kraft kriege. Weil oft gehen wir uns einfach nur auf den Zeiger oder ich habe keine Kraft zuzuhören oder sie hat gerade keine Kraft, mir zuzuhören oder was auch immer. Ne? Wir sind Menschen. So ein, aber bei Gott, beim Gnadenthron ist das was ganz anderes. Ich komme in mein Gebet mit meinem Herzen zu ihm und brauche oft gar nichts erklären. Ich brauche einfach nur kommen und ich bin verstanden. Ne? Er kann genau perfekt mit mir umgehen. Ich brauche nicht übertreiben, nicht untertreiben, ich brauche nicht meinen Mund halten, weil er kennt ja eh jeden Gedanken, den ich habe und mein Herz komplett. Ich brauche mich nicht verstellen oder ich brauche nicht zurückhaltend sein, weil ich kann ihn nicht verletzen. Ne? Bei meiner Frau ist es so, wenn ich dann oft komme, trete ich oft ins Fettnäpfchen, einfach nur, weil ich sie nicht richtig verstehe und einfach übertreibe oder untertreibe. Ne? So, und dann gibt es da neue Probleme, die man erstmal ausdiskutieren muss. Aber es ist halt Beziehung. Ne? Bei meinem Gott habe ich den ganzen Stress nicht. Das meine ich nett. Ne? So, ich meine, er kennt mich eh komplett. Er kennt mich besser, als ich mich kenne. Er ist derjenige, der mein Leben spricht und mir sagt, wer ich bin. Ne? Und oft erkenne ich erst im Nachhinein, weil er es mir sagt, so, dass ich ein absoluter Depp bin in manchen Situationen oder Menschen verletze oder egoistisch bin oder sonst irgendwas, zu stolz oder zu arrogant oder bitter und wütend, was auch immer, ne? So ein, er ist der, der mir mein Herz erklärt. So ein, und trotzdem sind wir gewollt, so wie wir es vorhin gesungen haben. Und du sprichst die Worte, die ich brauche. Und im Grunde sagt Gott nur eins zu uns: Willkommen. Ne? Er ist derjenige, der da ist und wartet, dass seine Schöpfung zu ihm kommt. Das ist was Wundervolles. Wir wissen, dank Jesus sind wir akzeptiert und gewollt. Gott, wenn du Jesus in deinem Leben hast, guckt er nicht mehr zornig oder wütend oder böse auf dich oder ist genervt oder ungeduldig oder sonst was, sondern er sieht Gerechtigkeit. Da gibt's nichts mehr, was zwischen uns steht. Und der Schöpfer will mit seiner Schöpfung zusammen sein. Das einzige Problem ist halt die Schöpfung, ne? Die oft nicht will. Oh Gott, der schreit zu uns zu durch sein Wort, durch dieses Liebesbrief, den wir hier haben, so ein, komm, ich warte auf dich und ich will Zweisamkeit mit dir. Ein Gebet ist das dann ein wirkliches Gebet, wenn es ein Zwiegespräch ist. Wenn man auch erwartet, dass dieserjenige da auch redet und dann auch geduldig bleibt so und auf die Antwort wartet und eine Antwort kommt. Jesus hat gesagt, wer mich sucht, der findet mich und wer nach mir fragt, der wird auch eine Antwort kriegen. Keiner geht da leer aus. Wer bei mir anklopft, der wird aufgetan. Ich komme rein in die Wohnung. Da gibt es keine Ausnahme. Im Alten Testament steht irgendwo, Gottes Augen durchschweifen die ganze Welt und suchen nach einem, der nur nach ihm fragt. Im Grunde macht es uns Gott echt leicht. Das Problem sind halt wir und aber du kannst es sehen, bei Männern und Frauen Gottes, ob in der Bibel oder außerhalb, die, die Gott wirklich suchen und das für sich in Anspruch nehmen, diese Beziehung, die sind gesegnet. Vielleicht nicht physisch in allem, sondern aber im Wesentlichen, im Seelischen, ne? So im Geistlichen. Und Daniel ist sie und er sagt so, nee, das geht nicht. Kann ich nicht machen, dann soll passieren, was passiert. Ich muss meinen Gott suchen und Daniel hat hier eine komische Vorgehensweise. Er hat dreimal am Tag gebetet, und zwar Richtung Jerusalem. Ne? Wir kennen das vielleicht von Moslems, die machen das so. Richtung Mekka oder so, ne? Und dann dreimal am Tag. Oder wie oft auch immer, ich weiß jetzt nicht genau. Aber das war nicht im Gesetz, Richtung Jerusalem zu beten. Das hat Salomo in seinem Gebet, als der Tempel gebaut wurde, gebetet so. Und jeder, der in Richtung Jerusalem betet, wird erhört und gesegnet, weil dort Gott sitzt. Ne? Das hat er sich zu Herzen genommen. Und dreimal am Tag zu beten, das steht nirgendwo. Das steht vielleicht bei David in Psalmen, dass David früh und betet und abends und auch zwischendurch so, aber das war kein Gesetz. So, und Gott hat einfach nur gesagt, sucht mich und fragt nach mir und vertraut mir. Mehr nicht. Auch Jesus hat es nicht zum Gesetz gemacht, aber Daniel hat sich zum Gesetz gemacht und hat gesagt, nee, ich möchte meinen Gott den ganzen Tag. Besonders da an dem Ort, wo Gott überhaupt nicht zu sehen und zu finden ist. Und Babylon war zu der Zeit so wie unsere Zeit heute. Und die Menschen haben nach Vergnügen Ausschau gehalten, mehr als nach Sinn und Erfüllung. Die Leute haben getrunken, waren in Drogen, haben sich allen möglichen Aberglauben hingegeben, sich selbst geschnitzten Göttern und Überzeugungen hingegeben, wo sie Glück für sich erhofft haben. Ne, nur Daniel nicht. Und Sarach, Medrach und Serubabel, der dritte halt, ne? Kann es nicht mehr aussprechen. Das waren die vier Ausnahmen, die gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht, wir wollen was Sinnvolles. Als Daniel nur erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, da ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und er dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hat. Und das ist das Schöne bei einem Menschen Gottes, der wirklich in Gott ist, wo Gott wirklich lebendig da ist und echt das Gebet nicht nur eine Bitte ist und eine Fürbitte, sondern dass dieser Mensch auch wirklich vor Augen hat, so was er hat. Ja. Und dankt. Selbst in Zeiten der Not und selbst in Zeiten, wo man verzichten muss auf Sachen, gibt es doch immer Sachen für uns, wo wir dankbar sein können und froh. Ja. Ich habe das schon mal gesagt, an deiner Masse von Dankbarkeit kannst du erkennen, wie viel Gott du eigentlich wirklich hast in deinem Leben. Ja. Weil wenn du nicht dankbar bist, dann bist du unzufrieden. Wenn du was hast, dann bist du dankbar. Wenn du genug hast und satt bist, wenn du reich bist in deinen Augen. Wir alle hier, wie wir hier sitzen, da gibt es keine einzige Ausnahme. Wir gehören mit zu den reichsten Menschen der Welt. Das darf man nicht vergessen. Auch wenn wir unsere Leiden haben und unsere Sehnsüchte und Nöte und was auch immer, wie jeder Mensch, ob er nun Milliardär ist oder auf der Straße lebt, aber wir gehören so schon mal zu den reichsten Menschen der Welt. Von daher, Luxus oder so, dann können wir eigentlich schon echt dankbar sein. Ne? Aber für die, die Jesus in ihrem Herzen haben und wiedergeboren sind, die haben noch viel mehr als das. Weil die haben auch ein Heiland für die Seele, ne? Und für den Geist. Du hast jemanden, der jederzeit für dich kämpft, für dich bittet, bei dir ist, der jederzeit deine Probleme löst und dich hält und trägt durch jede Situation, so verzweifelt das auch ist. Du hast jemanden, der, selbst wenn du mit deinem Verstand Dinge nicht fassen kannst in deinem Alltag, wo dich trotzdem festhalten kannst und sagen kannst, aber du sorgst dafür. Und du sorgst für mich und du weißt, was das Beste ist. Ich vertraue jetzt dir. Ne? Du kannst dankbar sein, weil du hast eine Zukunft und du kannst dich freuen drauf. Wir in Christus, wir sind die einzigste Religion, die sagen kann, ich weiß, ich komme nach Hause im Himmel. Ich bin errettet zu 100%. Und niemand und nichts kann mich trennen von dieser Liebe Gottes. Wir können dankbar sein, weil wir wissen, selbst wenn wir noch so viel leiden müssen hier in der Zeit, unser Leben ist nur kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Und ab dann geht's mir gut und ich werde nichts mehr vermissen. Ja. Daniel ist hier und er dankt seinem Gott und er sagt, gibt ein Statement von einem offenen Fenster. Ja. Hätte sich auch in irgendeine Ecke verkrümeln können und sagen können, naja, okay, lieber Gott, ich danke dir und bitte klär das hier. Aber das macht er nicht, warum auch? Ja. Vers 12, da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Also auch die Männer kannten Daniels Gottesfurcht schon. Weil sie warten vorm Zimmer, vor seinem Haus. Und sie wissen, dieser Typ wird beten. Das ist auch ein Statement, das ich geben möchte mit meinem Leben. Und selbst wenn die Menschen sich gegen Gott entscheiden und Christus hassen oder für doof finden oder sonst was, sich blau anmalen und hier durch die Gegend rennen und sagen, ich bin Gottes Sohn, sollen sie machen, ist mir ne, hat ja jeder seinen eigenen Willen bekommen von Gott und darf auch jeder mit seiner Zeit umgehen, wie er will, auch von Gott aus. Aber ich für mich, ich habe mich entschieden und ich möchte die Fenster offen haben, dann sollen mich die Leute sehen und selbst wenn sie vor meiner Tür warten, ne, soll es mir egal sein. Ich möchte ein Statement haben, so dass die Leute wissen, ja, aber der Typ, das ist so ein Jesus-Freak, so ein Verrückter. So, ja. Der nimmt es echt ernst und glaubt doch, was er sagt. So. Da stürmten jene Männer herein. Vers 13. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Ja, hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, ja, die Sache, die steht ja fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, und das ist unwiderruflich. Da antworteten sie und sprachen vor dem König, ja, guck mal, der Daniel, einer der Weggeführten von Juda, der nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, da wurde er sehr betrübt. Und er sann drüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Also Daniel hat, wie sagt man, ein Brett im Kasten? Nee. Ein Stein im Brett. So, beim König. Ne? Und das ist gesehen, egal welcher König, auch Nebukadnezar, der Große, der davor war, alle lieben Daniel. Warum? Weil er ehrlich ist und treu. Hier in der Welt siehst du so viele Menschen und obwohl ich sie seit Jahren kenne, weiß ich trotzdem nicht, ob sie es ernst meinen oder nicht. Ne? Wie sie nun wirklich zu mir stehen. Ich komme aus einer Ecke, vom Beruf her, wo viel Getratsche ist und wo viel Gezänke ist und hinterm Rücken Gerede und so weiter und wo man von außen her streichelt und jemand schön macht, aber wenn derjenige weg ist, hinterm Rücken dann schlecht redet und runterputzt. Ne? Aber uns Christen ist es was anderes, weil wir haben unseren Gott und wir wissen, wir müssen das nicht. Wir müssen uns nicht größer machen, wir müssen nicht uns aufblasen, wir müssen nicht jemand sein, der wir nicht sind. Wir brauchen keine Fassade oder Schutz, weil unser Schutz ist Gott. Wir können ehrlich sein. Gott sagt zu selbst in seinem Wort, dass er die Dummen und die Schwachen und die Armen berufen hat, um seine Stärke zu zeigen in der Welt. Ja, also kann ich auch in die Welt gehen und sagen, ja, guck mich an, ich bin dumm. Oder ein Depp. Oder schwach. Oder arm. Na und? Mein Gott ist es nicht. Ne? Wir lieben unseren Gott, deswegen wollen wir auch ihn, uns und andere nicht belügen. Deswegen werden wir auch nicht schwarz arbeiten oder werden irgendwie hinterm Rücken schlecht reden über jemanden, sondern wenn wir nichts Gutes zu sagen haben über jemanden, sagen wir gar nichts. Und überlassen Gott einfach das Gericht. Jesus hat uns befohlen, unsere Feinde zu lieben, den zu segnen, der uns flucht. Das ist das Gesetz der Liebe, unter dem wir stehen. Ein Gebot hat er uns gegeben und das ist zu lieben, und zwar Gott, unsere Nächsten und uns selbst, mit seiner herrlichen und reinen Liebe. Und es ist doch klar, dass wenn jemand so ein Zeugnis hat und Gott so lebt in dieser Welt, dass er auch eine besondere Stellung hat. Das sind mir doch die liebsten Menschen, wo ich weiß, denen kann ich vertrauen. Da fühle ich mich sicher und geborgen. Und das sind die Leute, auch wenn der Chef vielleicht eine andere Meinung hat über Lebenssinn und Ewigkeit oder Gott oder was auch immer. Aber zwischenmenschlich weiß trotzdem der Chef, ich nehme lieber diesen komischen Christen so, weil der ist echt nett und den kann ich vertrauen. Der ist wenigstens ehrlich, den kann ich auch Verantwortung geben und weiß, der bescheißt mich nicht. Ne? Sondern der sind nach Guten. Und so braucht Daniel hier ein Zeugnis in dieser Welt unter den ganz Großen. Und der König ist da und sagt, oh Mensch, ich mag den Daniel. Nee, nicht der Daniel. Und die anderen, okay, aber nicht mein Daniel, der ist mir echt am nächsten, den habe ich gern. Mensch, wie kann ich den retten? So ein Mist, warum habe ich das unterschrieben? Der sitzt wirklich da und sagt so, hey Leute, ich brauche ein paar Stunden, so Bedenkzeit. Und versucht da wirklich rauszufinden, Gesetzeslücken oder was auch immer, irgendeinen Weg, wie er seinen Daniel halt retten kann. Ja, cooles Zeugnis. Vers 16. Dabei stürmten jene Männer dem König und sprachen: Hey, bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Also kurz gesagt, bedrohen sie den König, sagen: Wenn du dich nicht dran hältst, wirst du abgesägt. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe. Na, lieber Daniel als ich. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König, der begann und sprach zu Daniel: Ja, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein und man legte ihn auf die Öffnung der Grube. Und der König, der versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Ja. Also am nächsten Tag, wenn ein Siegel gebrochen ist, weiß man, da war jemand dran. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend. Und er ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf, der floh von ihm. Ich weiß nicht, ob der König sich hier bekehrt zu diesem Gott der Götter, zum Schöpfer, zu dem Gott Israels. Nebukadnezar hat es getan, aber vielleicht kennst du das, wenn du so krank vor Liebe oder so voller Sorge oder Angst bist, dass du einfach nicht essen kannst, ne? Nicht schlafen kannst, einfach nur da liegst wie so ein Zombie und wartest, dass der nächste Tag anfängt, damit du wieder abgelenkt wirst, ne? Der König ist echt fertig. Er sagt nur noch, das Letzte, was dir helfen kann, ist dein Gott. Und ja, es gibt Situationen, wo kein Mensch mehr helfen kann. Ich habe das durchlebt. Viele andere, die ich kenne, auch. Andere mussten das nicht. Das ist gut so. Aber es gibt einfach bestimmte Situationen im Leben, da kann dir kein Mensch helfen. Und so sehr du auch nach Hilfe suchst, die Menschen sind unfähig, es sind einfach die Hände gebunden. Du kommst nicht überall mit Erfahrungen weiter von anderen, ne? Ist so. Es gibt auch physische Situationen, ganz normale menschliche Situationen. Da gibt es einfach keine Lösung. Da kann man wirklich nur auf ein Wunder hoffen. Und das ist auch für uns das Schöne. Ich sehe meine Eltern und bin traurig, weil sie versuchen wirklich gute Menschen zu sein und arbeiten hart, um ein gutes Leben zu haben. Aber sind voller Angst und voller Sorgen, weil ihr Leben kann jederzeit kippen und dann ist da einfach nichts. Und alles, was sie getan haben, war umsonst. Und du merkst es ihnen an, das ist eine Last, die sie begleitet. Und je mehr Versicherungen du machst, desto mehr musst du auch bezahlen und desto mehr musst du auch wieder arbeiten, um das Geld reinzukriegen. Und du hast trotzdem keinen Schutz, ne? So wie viele jetzt hier bei dem Hochwasser, die hatten einfach nicht eine Versicherung für einen Wirbelsturm, für einen Tornado. Düdüm, so. Ne? Die Welt, wir können uns nicht versichern hier, menschlich gesehen, für alles. Das Einzige, wo der Mensch wirklich zu 100% nur einem versichert sein kann, das ist halt in dem, der auch alles kontrolliert. Ja. Das ist das Schöne, weil da können wir ruhig werden. Und da können wir sagen, okay, meine Seele kann sich jetzt auch mal entspannen. Selbst in den Sachen, die nicht in meinen Händen liegen, dann lege ich sie in deinen Händen, weil du bist außerhalb der Zeit. Das, was gestern war, das ist für dich jetzt und morgen und das war schon. Was morgen ist, das war für dich gestern und sonst, du lebst in einer Ewigkeit, wo du einfach einen Überblick über alles hast. Du bist nicht gebunden, so wie wir. Herr, du bist allmächtig und allwissend. Ich lege einfach alles in deine Hand und ich werd ruhig. Weil ich weiß, du meinst es gut mit mir. Ja. Und so auch Daniel hier in der Situation. Ich meine, wie würde es dir gehen, wenn du weißt, du wirst jetzt gleich in eine Grube geschmissen, wo hungrige Löwen auf dich warten? Ich kenne Löwen nur aus dem Zoo, aber selbst da möchte ich nicht durch den Zaun durchgreifen. Ne? Ist eine Situation, wo du einfach denkst, ja, dumm gelaufen. So, ne? Lesen wir mal weiter. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und er begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, da rief er: Daniel, mit ängstlicher, voller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hast du, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, hat er dich von den Löwen retten können? Und da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Ja, mein Gott, der hat seine Engel gesandt und den Rachen der Löwen einfach verschlossen. dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, König, nichts Böses verübt habe. Ist die gleiche Situation wie Sabrach, Nebrach und Saganepro.
Okay.
Naja, so die drei halt, ne, im Feuerofen, die der andere König in den Feuerofen geschmissen hat, und da war auf einmal eine vierte Person mit drinne, die haben da einfach geschölt im Feuer, ne, und kam raus ohne irgendeine Spur vom Feuer. Und genauso war es auch hier, so ein, es ist eine vierte Person da, eine zweite Person, ne, der Engel des Herrn. Und das ist schön, wir können auch wissen, Jesus ist bei uns in jeder Situation, selbst wenn du in größter Not bist. Und hier macht Gott ein Riesenwunder, er rettet ihn. Ja. Wir haben noch Glück hier als Christen, aber in den größten Teilen der Welt werden die Christen verfolgt, gemordet, vergewaltigt, bekommen keinen Job oder werden diskriminiert und gemobbt und gefoltert, weil sie nicht Christus leugnen wollen. Ja. Das ist die Welt heute. Davon kriegst du in den Nachrichten nicht sehr viel mit, nur ab und zu mal so, aber wir Christen, wir haben ja Kontakt weltweit miteinander. Ja. Und da rettet Gott nicht immer. Ich kenne viele Geschichten, wo Gott so rettet wie hier. Und einfach ein Wunder tut. Warum? Weil derjenige oder diejenigen da von der Regierung oder von dem Volk, die gerade die Christen töten wollen, das brauchen und sich bekehren. Ja. Einfach was vor Augen haben müssen von diesem großen und lebendigen und starken Gott, der ist, der Dinge selber in die Hand nehmen kann und was tun kann, ohne dass wir Menschen was zufügen. Aber du siehst doch, in großen Teilen sterben wir als Märtyrer. Ja. Für unseren Glauben, für unseren Gott werden wir hingerichtet. So ein Gott rettet nicht übernatürlich mit Wundern. Ja. Wir können aber wissen, egal ob der Herr gibt oder nimmt, so ein, im Endeffekt hat er einen großen Plan. Ne? Du siehst in der Offenbarung, da sind wir schon durch, diese Märtyrer, die für ihren Glauben gefoltert und gestorben sind, wie sie vor Gottes Thron stehen und sagen, okay, und wann ist es endlich soweit, dass du unseren Tod rächst, unser Blut? Ne? Gott macht, was er will. Und wer kann ihn dann schon reinreden? Ne? Bei den Sachen, die ich für Verlust halte, ich bin Mensch, wie könnte ich ihn da reinsprechen und sagen, ja, warum hast du es nicht anders gemacht? Ja. Klar hätte ich es lieber anders gehabt. Ich meine, ich hätte lieber kleinere Probleme oder gar keine gehabt. Ne? Oder eine sofortige Rettung oder eine Verformung oder eine Veränderung oder wäre manchen Menschen am liebsten gar nicht begegnet. Warum hat es das zugelassen, dass ich die begegnet bin oder da reingerutscht bin oder was auch immer? Im Endeffekt ist es nicht wichtig für mich jetzt zu wissen, warum. Ich bin da jetzt raus. Ne? Das liegt hinter mir, heute ist heute, und ich sehe nur rückblickend, okay, ich wäre aber auch nicht der, der ich jetzt bin. Und ich hätte nicht das zu sagen, was ich zu sagen habe. Ich könnte nicht die bestimmten Menschen erreichen und trösten, die ich jetzt erreichen und trösten kann, weil ich nicht fühlen könnte, wie sie fühlen und nicht verstehen könnte. Ne? Und ich denke auch in der Zukunft her, so wird es Einfluss haben, so wie hier. Ich meine, guck dir die Situation an. Hier ist einfach nur ein ganz normaler Mensch in der großen Weltgeschichte, der kaum Aufmerksamkeit kriegt, auch wenn er mächtig ist, so wie Daniel. Und durch so ein dummes Gesetz, das überhaupt keinen Sinn macht, wird er in eine Löwengrube geschmissen. Und dann kommt er raus, wird er rettet von der Löwengrube. Aber du siehst nachhaltig einfach, das hat Gott benutzt, damit er später sein Volk auch zurückführen kann nach Jerusalem. Von daher, denk nicht zu gering über die Kleinigkeiten im Leben, die passieren, weil oft haben sie viel größere Auswirkungen. Unvorstellbar. Und bei manchen Sachen rückblickend kann ich das erkennen. Wie so eine Kleinigkeit gewachsen ist und zu was wurde und Türen geöffnet hat, wo ich denke, so wow, hätte ich damals nicht gedacht. Ne, weil ich habe nur diese Sinnlosigkeit gesehen und mein Leid oder meine Trauer. Ne. Gott weiß, was er tut. Deswegen auch in dem Bereich kann ich sagen, Gott, ob du mich fressen lässt oder mich beschützt vom gefressen werden, ich vertraue dir. Und selbst wenn ich gefressen werde, weiß ich genau, wo ich lande. Ne. Paulus hat das gesagt im Neuen Testament, so schön, Sterben ist für mich Gewinn. Weil, was will mir denn der Feind tun so? Selbst das Schlimmste, was er tun kann, ist mich umbringen. Physisch. Aber dann bin ich sofort bei Gott und mir geht's gut. Dann brauche ich mich nicht mehr um all die Menschen hier kümmern und all das Leid ertragen. Von daher, selbst das Schlimmste, was mir der Feind antun kann, ist trotzdem Gewinn für mich. So ein Da sprach Daniel, wo waren wir? 24. Da wurde der König sehr froh und er befahl Daniel, aus der Grube hinaufzuziehen. Und als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, da fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinen Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen. Also ein bisschen gruselig. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, da waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihre Beine. Also es waren keine zu alten Löwen oder ohne Zähne oder gezähmte Löwen, was auch immer, sondern als dann die Feinde dann jetzt da reingeschmissen wurden, da ging das ruckzuck. Ne? Ich habe mal das Blutbad ausgemalt, weil das waren ja echt viele Leute, die sich gegen Daniel da gestellt haben. Und dann noch die ganzen Kinder und die Frauen und so weiter. Dachte nur so, ey, Mai. Aber auf der anderen Seite ist es die Gerechtigkeit, die auch Gott irgendwann haben wird und fordern wird, weil er ein gerechter Gott ist. Und moralisch gesehen, als Mensch denkt man da, oh, das ist echt gruselig, darf man da überhaupt drüber nachdenken, aber einfach von der Gerechtigkeit her, kommt der Tag des Gerichts, wo bei Gott hat irgendwann die Nase voll und hat gesagt, die Gnadenzeit für den Menschen hört irgendwann auf und dann will ich das nicht mehr. Irgendwann ist das Maß der Sünde voll und wenn das voll ist, dann trete ich auch auf als Richter. Und so wie ich nicht meckern darf, wenn ich zu schnell fahre und geblitzt werde und dann bezahlen muss und gerichtet werde, weil es ist nun mal Gesetz, genauso ist es für Gott auch nicht ungerecht, dass er irgendwann kommt und sagt so, und jetzt ist Schluss, jetzt möchte ich endlich eine Ewigkeit haben ohne Sünde. Ja. Ohne dieses ganze Leid und ohne diese ganzen Krankheiten, ohne diesen ganzen Schmerz, der in der Welt herrscht, weil die Menschheit mich verlassen hat. Ich möchte, dass alles wieder gesund ist, endlich. Und ich freue mich auf den Tag, ehrlich gesagt, wo Jesus wirklich wieder kommt und dann irgendwann auch Gericht hält, auch wenn das für manche vielleicht ein schweres Thema ist, drüber nachzudenken, weiß ich nicht. Sondern, aber ich bin froh, wenn es dann nur noch einen Ort gibt, wo wirklich alles wieder gesund ist. Weißt du, wo der Mensch nicht mehr weinen muss, nicht mehr trauern, wo wir nichts mehr vermissen, wo wir wirklich zufrieden sind in allem, immer. Wo du wirklich nur noch dankbar bist. Kannst du dir das vorstellen, dass du einfach so zur Ruhe kommst, dass du einfach nur zufrieden bist? Du stehst auf, bist zufrieden, gehst durch den Tag, bist zufrieden. Nacht gibt's dann nicht mehr, so bist einfach nur noch zufrieden. Es ist einfach alles gut. Keiner mehr, der Böses tut, keiner mehr, der nimmt und jemand anderes kürzer macht, sondern einfach nur noch Freude und Liebe. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf den Moment. Ich freue mich auf diese Ewigkeit mit Gott. Und ich persönlich, ich warte auf diesen Tag des Gerichts. Weil ich selber nicht mehr ertragen kann. Die Welt wird immer kranker und perverser, die Menschen auch physisch immer kranker. Ne? Ich weiß nicht, meine Familie, haufenweise Leute Krebs, in meiner Verwandtschaft, im Bekanntenkreis, alles wird kranker und kranker, die Welt wird kranker, die Natur wird kranker, die Kriege werden immer größer und immer weitflächiger, die Kriegsgerüchte, ne? Die ganze Politik, die Wirtschaft, alles wird immer kranker und auch die Menschen in den Seelen werden immer kaputter. Ne? Das, was damals noch undenkbar war, ist heute einfach richtig und gut. Und es wird auch da wird es immer kranker. Ne? Alles Natürliche wird immer unnatürlicher und alles Unnatürliche immer natürlicher. Alles verdreht sich und alles verdreht sich so in dieses Ungesunde. Wo du auch siehst, so, dass selbst wenn die Menschen ihre Vorlieben leben, werden sie trotzdem nicht heiler. Und freudiger und fröhlicher, sondern trotzdem immer zerstörter. Ne? Ich freue mich auf den Tag, wo das nicht mehr ist, sondern wo wir wieder gesund sind. Und auch Gott freut sich darauf. Aber wir können dankbar sein, weil jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist die Zeit, wo jeder Mensch sich entscheiden kann. Jeder Mensch kostenlos dieses Geschenk nehmen kann, seine Sünde auf jemand anderes zu legen und zu sagen, okay, jetzt bin ich gerecht vor Gott. Christus trägt jetzt meine Last. Jetzt halte ich mich fest und jetzt werde ich von neuem geboren. Auch Jesus hat gesagt, ich komme schnell und das Gericht kommt schnell. Ich komme wieder an wie ein Dieb in der Nacht, keiner kriegt es mit. Und bumm, da bin ich, hallo. Es war wichtig, dass die Leute hier umkommen, auch für das Volk, das da ist und für den König, der dann kommt, Kyros, weil das eine Bestätigung für Gottes Wirken ist in der Zeit. Eine krasse Bestätigung. Daniel kommt raus ohne Kratze und die werden sofort zermetzelt. Vers 26. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten. Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt und sein Königreich wird nie zugrunde gehen. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut, unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persus. Ja. Der Heilige Geist kommt auf diesen König und er kriegt hier voll das Evangelium. Aber für mich ist es auch eine Lehre, einfach zu sehen, nur weil ich vielleicht alles richtig mache, heißt es nicht, dass mein Umfeld alles richtig mit mir macht. Und wir müssen das ertragen, Ungerechtigkeit, jeden Tag, so wie du heute. Sachen, wo man sich reingibt und alles gibt und alles richtig und gut macht, so gut wie man es kann, und trotzdem wird man nur beschimpft und kriegt Undankbarkeit dafür. Ne? Hättest du aber besser machen können. Aber das ist das Schöne bei unserem Gott, ist die Ausnahme. Ich meine, er sagt zu uns, das, was er fordert von seiner Schöpfung, ist: Liebe mich mit deinem ganzen Herzen, liebe mich mit deinem ganzen Verstand, liebe mich mit deiner ganzen Kraft und liebe mich mit deiner ganzen Seele. Ne? Also, ich soll ihn lieben mit ganzer Leidenschaft, die Seele und mit meinem Verstand, mit meinem Denken. So mit meiner Kraft, mit dem, was ich tue, mit meinem Herzen, mit dem, was mir wichtig ist, wo ich mich investiere, wo ich drin lebe, und Gott weiß, dass es nicht viel ist, im Gegensatz zu dem, was er mir gibt. Aber ich weiß, mehr kann ich ihm nicht geben, als das, was ich gerade gebe. Und ich wünsche mir, dass es mehr wird, klar. Aber gerade geht es halt nicht mehr, weil ich immer noch sehr dolle an mir hänge. Ich bin Mensch und ich bin Sünder und unvollkommen. Das weiß er ja. Ja. Auch von daher, aber zumindest geben wir ihnen alles, was wir können. Und das reicht. Dann haben wir unser Teil getan und das ist Liebe. Auch meinem Nächsten versuche ich das Gleiche. Ich versuche mich zu investieren, so gut ich kann. Ich versuche ihn zu ertragen, so gut ich kann. Und echt, manche Menschen nerven. Ist so, ne? Ich versuche zu vergeben, so gut ich kann. Und manchmal bin ich verletzt und sauer und kann nicht einfach dann freudestrahlend mit freiem Herzen sagen, ach, ist okay. Ne, weil manche Menschen sind einfach, ne, und dann ist man wütend in dem Moment und verletzt und muss mit sich echt kämpfen. Aber trotzdem auch in der Situation versuche ich alles Gott zu geben und zu sagen, aber du hast mir auch vergeben. Gib mir Gnade, gib mir Liebe. Lass mich darüber wegsehen, weil Bitterkeit will ich nicht in meinem Herzen und in meinem Leben und in meinem Denken. Ne? Und auch da lindert Gott den Schmerz und macht es besser. Er weiß selber, dass wir nicht viel geben können, aber das Schöne ist, in seinen Augen sagt er uns, wenn wir ihm alles geben, was wir gerade können und sind, dann ist das eine Menge für ihn. Nämlich alles. Ja. Und da ist Heilung und da ist Kraft und Veränderung. So, von daher, lass uns beten, dass wir einfach ja unsere Mission tun können, und zwar zu lieben. Lass uns dafür beten, nicht irgendwie abzustürzen wie manch andere Sohn und einen ganz anderen Weg einzuschlagen, der überhaupt nicht Gottes Wille ist und keine gute Frucht bringt. Ja. Herr, lass uns ein Zeugnis sein in dieser Welt, so wie Daniel ein Zeugnis war. Und auch ich will mich nicht schämen für dich und dass ich dich liebe und dir angehöre, dass ich zu deinem Volk gehöre. Ja, doch wir sind jetzt in der Welt, so wie Daniel in der Welt war, und ich freue mich auf mein Zuhause und ich weiß, dass auch du mich dahin führen wirst, spätestens wenn ich sterbe. So, aber ja, ich sehe auch, wie schwer es ist einfach. Ich bin nicht du und ich kann nicht du sein, das funktioniert einfach nicht. Du bist herrlich, du bist wunderbar, voller Gnade und Güte und Treue, und selbst wenn jemand einen Stein nach dir wirft, so ein, was du denn nicht, kommst du nicht einfach in den Zorn rein, so ein, und was auch immer. Ja, du bist so voller Sanftmut und so voller Wahrheit. Ja, ich möchte so sein wie du, immer mehr. Und ich danke, dass du uns veränderst durch die Liebe. Bitte wirke und lass der Welt sehen, was für ein wundervoller Gott du bist, dass du, wie du wirklich bist, wie du schon immer warst. Ja, benutze uns als Licht für dich, als Sprachrohr. Ja. Ich danke dir für deine große Liebe und dass du uns einfach nicht aufgibst. So dumm und dämlich sich der Mensch auch benimmt, und so sehr dir auch flucht und hasst, trotzdem gehst du hinterher und willst nicht, dass nur einer verloren geht. Und selbst die Menschen, die wir aufgegeben haben, die wir überhaupt keinen Segen zurechnen wollen, wie die schlimmsten Führer, die wir hatten, ja, dem wir nichts Gutes wünschen, trotzdem bist du der, der sagt so, ich will, dass niemand verloren geht, ich liebe jeden. Und, aber du bist so ein gerechter Gott. Aber ich danke, dass du uns Menschen einen Weg gegeben hast, nämlich deinen Sohn Jesus, um Vergebung zu kriegen und mit dir zusammen zu sein. Und ich danke, dass du bezahlt hast für unsere Sünden, Jesus. Ja, Vater, und wir wissen auch, dass du gerecht bist und deswegen auch irgendwann ein Gericht kommen muss. Und ich bin auch dankbar, dass es nicht ewig so weitergeht und der Mensch immer tiefer geht in Sünde und in Dunkelheit. Ja, aber ja, ich bitte dich, dass du errettest bis dahin. Denn die Ewigkeit ohne dich muss schrecklich sein. Und je mehr ich dich kennenlerne, desto mehr wird mir das bewusst. Ja, ich danke dir, dass ich eine Ewigkeit mit dir haben darf, denn du bist einfach vollkommen in allem. Ich danke dir, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Und dass diese Freiheit uns einfach gesund macht. Bitte sei laut in unserem Leben und echt. Sei du der, der handelt und eingreift. Sei du der, der redet, auch wenn wir still sind. Und beweist dich jeden Tag aufs Neue, dass du ein lebendiger Gott bist, der weiß, mit jedem Einzelnen hier umzugehen. Ja, dir kann man vertrauen in allem. Und ob du gibst oder nimmst, wir wollen dich preisen. Und danke auch für den Abend, unseren Besuch und ja, allem, was du uns noch gibst. Amen. Amen.